Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Freut mich, hier sein zu dürfen. Freut mich, dass jetzt tatsächlich ein paar Leute hier sind. Das Azure-Container-Thema als solches ist ja vielleicht ein bisschen speziell. Eigentlich denke ich, soll sich jeder dafür interessieren. Irgendwie habe ich aber immer das Gefühl, dass sich nur Auserwählte dafür interessieren. Eigentlich dachte ich aber nach der Keynote heute von Donovan Brown ist hier die Hütte bestimmt voll. Leider nicht. Nichtsdestotrotz, ganz kurz noch zu meiner Person. Vielleicht fragt sich der eine, wieso sagen die immer, der Meixner ist Evangelist und dann steht hier, der Meixner ist ALM-Architekt und dann im Lebenslauf und in der Vita heißt es dann doch wieder irgendwie, ALM war ein Thema. Ich habe tatsächlich jetzt zum 1.11. Jobs gewechselt, intern, Microsoft intern und habe jetzt eine neue Rolle, die hier. Der Abstract oder diese Vita wurde aber vorher schon weitergegeben, demzufolge. Kuddelmuddel. Ist aber ganz egal, weil dieses ALM-Thema interessiert mich. Ich bin Visual Studio Fan, war Visual Studio Fan, war wahrscheinlich immer Visual Studio Fan sein. Und diese ganzen DevOps und ALM-Thematiken interessieren mich natürlich brennend. Und in diesem Bereich glaube ich, dass wir mit den Azure Containern oder Azure Container Service und Containertechnologie allgemein eigentlich auch fundamental die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, verändern könnten, wenn wir wollen. Wir müssen es bloß tun, aber wir haben jetzt die Technologie dazu. Bevor ich jetzt irgendwas erzähle, würde mich einfach mal interessieren, wer arbeitet denn heute schon mit Containern? Kurze Handmeldung. Okay, das sind relativ wenig. Ich muss andersrum fragen. Wer weiß, was das Docker-Kommando Docker Run minus D macht, dieses minus D? Alles klar. Gut, ich muss bloß wissen, mit wem ich es ungefähr zu tun habe. Fangen wir mal an. Was möchte ich mir heute anschauen? Ich werde erstmal einen kurzen Überblick geben über die Basis hinter Containertechnologie. Was steckt da eigentlich dahinter und wieso ist es so cool? Genau dieser Punkt, wieso spricht eigentlich jeder darüber? Wieso ist es jetzt momentan irgendwie so gerade gehypt, dass keine Konferenz mehr stattfindet, ohne dass irgendjemand über den Container spricht? Und was ist der Mehrwert, den wir als entweder Entwickler oder IT-Professionals oder Administratoren daraus haben können? Und ich glaube, letztlich führt da das eine zum anderen. Also man wird ziemlich schnell begreifen, dass das wirklich ein großes Ding ist, diese Containertechnologie. Und natürlich wird es auch die Frage aufwerfen, okay, es ist eine nette Technologie, aber was haben wir ganz konkret davon? Im Idealfall brauche ich auf diesen Punkt gar nicht weiter eingehen, weil alle Antworten im Vorfeld sowieso schon klar sind. Falls nicht, habe ich da nochmal eine schöne Zusammenfassung, warum das jetzt wirklich cool war, was ich bis dahin gezeigt habe. Danach werden wir über was sprechen, was sich Orchestratoren nennt. Die sind unausweichlich, wenn wir mit Containern arbeiten wollen. Die kommen meistens dann aber erst, wenn man sich ein bisschen länger mit Containertechnologie beschäftigt hat. Und das Ganze wird uns dann früher oder später zum Azure Container Service hinführen. Also im Idealfall ist es jetzt ein leichter Einstieg und wir gehen dann ab und zu mal ein bisschen tiefer und kommen dann am Ende beim Azure Container Service raus und stellen fest, hey, vielleicht ist es ja gar nicht so ganz kompliziert. Nichtsdestotrotz haben wir es heute oder generell, wenn wir von Container sprechen, immer mit sehr vielen unterschiedlichen Technologien zu tun. Also je nachdem, woher man kommt, wer jetzt einen ob man einen Windows-Background hat oder einen Linux-Background hat, tut man sich damit ein bisschen leichter oder schwerer. Und es gibt unterschiedliche Aspekte, weil es auf der einen Seite ein bisschen was mit Programmierung zu tun hat oder man schreibt zumindest irgendwelche komischen Dateien. Auf der anderen Seite hat es was mit Infrastruktur zu tun und es kann im Kopf dazu führen, dass man irgendwie mal einen Knoten hat. Ich hoffe, dass das heute nicht der Fall sein wird. Kurze Frage, wer hat denn eher Windows-Server-Administrations-Background? Okay, und wer ist eher der Linux-Typ? Okay, was machen die anderen hier? Sind Entwickler wahrscheinlich. Okay, alles klar, passt. Gut, fangen wir mal mit den Basics von Containern an. Ein Kollege hat mich kürzlich gefragt, ein Microsoft-Kollege, was ist eigentlich so toll an Containern? Und klar kann man sagen, was ist das für ein Typ, der arbeitet bei Microsoft und weiß nicht, was Container sind. Das ist aber nicht fair, weil man muss nicht alles wissen. Man muss nur die richtigen Leute fragen. Was ist eigentlich so cool an Containern? Container lassen sich am einfachsten dadurch erklären, dass man sie falsch erklärt. Ich könnte nämlich sagen, ein Container ist eigentlich so etwas Ähnliches wie eine virtuelle Maschine. Dann würde jeder schon wissen, okay, ich kann das ganz gut einordnen. Ich habe da irgendwie offensichtlich eine genau definierte Ausführungsumgebung für Software, ähnlich wie das bei virtuellen Maschinen ist. Der Punkt ist aber, bei einer virtuellen Maschine habe ich natürlich das komplette Betriebssystem virtualisiert. Das heißt, ich habe meinen kompletten Betriebssystem-Kernel, wenn ich so will, virtualisiert. Ich habe ein CD-Laufwerk virtualisiert. Ich habe meine Festplatten virtualisiert. Beim Container ist es so, dass ich eigentlich nur einen Rahmen um meine Anwendungsumgebung habe. Und dieser Rahmen stellt eben den Container dar. Und davon, von diesen Containern, kann ich mehrere auf dem gleichen Betriebssystem ausführen. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Aber ansonsten fühlt es sich eigentlich schon so ähnlich an wie die Arbeit mit virtuellen Maschinen. Das heißt, genauso wie ich eine virtuelle Maschine starten kann und sagen kann, okay, ich hier, virtuelle Maschine, bitte loslaufen, und darauf läuft dann vorinstalliert über ein Image, meinetwegen eine Anwendung, kann ich jetzt sagen, ich möchte einen Container starten. Und in dem Container habe ich definiert, welche Software drin sein soll. Zum Beispiel PHP soll da installiert sein oder meinetwegen .NET Core. Und dann habe ich da eine Anwendung mit reingepackt in mein Container-Image. Und sobald der Container losläuft, läuft meine Anwendung. Also eigentlich so ähnlich wie virtuelle Maschinen, nur leichtgewichtiger, weil eben das Betriebssystem nicht dabei ist. Um diese Container auszuführen, brauche ich eine Engine. In der Regel verwende ich da heutzutage die Docker-Engine, die eben das Arbeiten mit Containern unglaublich erleichtert. Das heißt, ich baue einen Container. Dieser Container folgt dem Format, das Docker vorgibt. Docker ist eine Firma. Die haben das quasi Industriestandard geliefert. Dieser Docker-Container wird ausgeführt auf der Docker-Engine. Diese Docker-Engine läuft auf dem Betriebssystem, und dieses Betriebssystem ist dann eigentlich auch schon alles, was es braucht. Das ist das einzige Betriebssystem, das hier im Spiel ist. Dieses Betriebssystem ist typischerweise, wenn wir heute von Containern sprechen, typischerweise ein Linux-Betriebssystem. Das wird in Zukunft nicht immer weiterhin so sein. Wir haben schon angekündigt, und ich glaube, wir haben auch schon mit der Preview von Windows Server 2016 Container auch auf Windows-Basis veröffentlicht. Wichtig ist, die Anwendung und alle Software-Voraussetzungen, die ich in mein Container-Image reingieße oder von denen ich sage, ich möchte, dass die in meinem Container verfügbar sind, die müssen natürlich immer zum jeweiligen Basis-Host-Betriebssystem passen. Das heißt, wenn ich einen Container habe, der auf der Docker-Engine ausgeführt wird, und diese Docker-Engine läuft auf einem Linux, dann ist die Software, von der ich hier spreche, die in meinem Container drin ist, die muss kompatibel zu Linux sein, also es muss Linux-Software sein. Wenn ich einen Windows-Container habe, dann läuft der Windows-Container natürlich auf einem Windows-Betriebssystem, und dann kann ich da auch Windows-Software ausführen. Aber das ist Zukunftsmusik, und das ist eigentlich auch überhaupt nicht Bestandteil von diesem Vortrag. Das ist einfach nur Basis-Container-Gedankengut, was man so im Hinterkopf haben sollte. Diese Tatsache, dass wir hier Container leichtgewichtig quasi hoch und runter fahren können und nicht immer hier das ganze Betriebssystem mitschleppen müssen, sorgt dafür, dass das Starten und das Beenden eines Containers extrem schnell ist. Und mit extrem schnell meine ich, es geht ungefähr so schnell. Im Vergleich dazu ist das Starten einer virtuellen Maschine, auch wenn es natürlich inzwischen auch schon relativ schnell geht, trotzdem, ich sage mal um einen Faktor 100 vielleicht länger, weil es meistens schon irgendwie eineinhalb oder knapp zwei Minuten dauert, je nachdem, welches Betriebssystem installiert ist, klar, aber kann sich schon ein bisschen hinziehen. Ein Docker-Container ist potenziell relativ klein, weil da ja nicht das ganze Betriebssystem drin sein muss. Ein Image von einer virtuellen Maschine ist demzufolge demgegenüber potenziell relativ groß, weil ich halt immer das ganze Betriebssystem mitschleppen muss. Heißt also, es ist was, was mir die Möglichkeit bringt, eine Anwendung isoliert zu starten, isoliert gegenüber anderen Anwendungen und gegen anderen Containern, aber eben das darunter liegende Betriebssystem teile ich mir weiterhin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn die Leute sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich einen Container nehmen oder soll ich eine virtuelle Maschine nehmen, um meine Anwendung zu verpacken? Ich kann beides nehmen. Ich kann mir aber natürlich immer die Frage stellen, welches Level an Isolation brauche ich denn? Brauche ich vielleicht tatsächlich eine separate Hardware? Naja, dann brauche ich halt irgendwie eine physikalische Box. Brauche ich oder kann ich es mir leisten, die Hardware zu teilen zwischen unterschiedlichen Ausführungsumgebungen, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, dann kann ich vielleicht im ersten Schritt erstmal mit virtuellen Maschinen arbeiten, wenn ich sicherstellen möchte, dass der Kernel und das Dateisystem nicht geteilt werden. Wenn ich möchte, dass die Hardware geteilt wird und es auch jetzt aus Security-Gründen oder aus sonstigen Gründen kein Problem ist, wenn man auch den Betriebssystem-Kernel sich teilt zwischen den unterschiedlichen Containern, dann oder zwischen den unterschiedlichen Isolationsboxen, die ich hier wählen möchte, dann kann ich tatsächlich auch Container nehmen. Also das einfach mal so, diese unterschiedlichen Isolationslevel. Man muss sich das dann im Einzelfall angucken, was die sinnvollste Lösung ist. Nur generell gibt es natürlich die Fragestellung immer, ist jetzt meine Anwendung sinnvoll aufgehoben in einem Container? Ich würde sagen, wenn es keinen Grund dagegen gibt, dann würde ich mal davon ausgehen, dass man es schon mal probieren kann im Container, weil dann ist es eigentlich schon was sich ein bisschen leichtgewichtiger anfühlt und ein bisschen komfortabler Hand zu haben ist als jetzt virtuelle Maschinen. Wenn wir von Containern sprechen, dann sind wir ganz schnell beim Thema Docker. Und Docker ist nicht absolut gleichzusetzen mit Containern, auch wenn es in der Industrie aktuell irgendwie schon so wirkt. Gerüchten zufolge hat Docker auch nicht die Container erfunden. Ich muss aber selber sagen, dass die Container eigentlich bei mir so lange an mir vorbeigezogen sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann mal von Docker Wind bekommen habe. Also angeblich gibt es diese Technologie schon ewig und irgendwie diese ganzen Unix-Gurus haben das schon jahrelang gemacht. Ich bin keiner davon, ich habe es nicht jahrelang gemacht. Ich habe angefangen mit Containern zu arbeiten, als irgendwann mal Docker auf den Markt kommt und habe gedacht, boah, ganz schön krass, was damit geht. Und ich denke, dass es vielen Leuten ähnlich geht, dass die jetzt erst in den letzten Monaten oder Jahren hier Berührung hatten mit den Containern. Der Grund ist, dass Docker eben ein Tooling geschaffen hat, das es ermöglicht, dass nicht nur die absoluten Cracks und Nerds hier mit Containern arbeiten, sondern dass eigentlich auch normalsterbliche Menschen, die ja, ganz normale Skillset haben, hier in die Lage versetzt, dann Container selbst zu starten, zu beenden, zu administrieren, anzulegen und damit zu arbeiten. Dazu gehört unter anderem eben auch dieses Packaging-Format. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Container geht, gerade im Zusammenspiel mit Docker, ist natürlich die Frage, wie steuern wir überhaupt diese ganze Containergeschichte? Und da hat Docker eben eine eigentlich relativ komfortable Schnittstelle über die Command-Line, die Docker-CLI, werden wir jetzt auch gleich nochmal ein paar Mal in Aktion sehen. Kurze Frage, wir hatten damit schon mal irgendwas gemacht? Okay? Das nur fürs Video, das war jetzt ungefähr ein Drittel des Raums. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir jetzt ein bisschen in diese Basisgeschichten investieren, weil es sehr wichtig ist, damit man im Nachgang überhaupt irgendwas versteht. Es gibt ein paar Begriffe in der Container- oder in der Docker-Welt, die in der Literatur nicht immer hundertprozentig akkurat und konsistent verwendet werden, aber ich denke, dass sie in dieser Form weitgehend dem Standard entsprechen und auch absolut sinnvoll sind. Wenn wir, und ich möchte es nur klären, damit klar ist, wovon ich spreche, wenn ich in Zukunft sage, ich habe eine Applikation. Eine Applikation bedeutet nämlich, ich habe irgendwas, was ich als Entwickler oder ich vielleicht als Unternehmen oder als IT-Operator, das möchte ich in seine Gesamtheit ausführen und es gestellt in seiner Gesamtheit einen Mehrwert dar. Das könnte zum Beispiel, diese Applikation könnte zum Beispiel ein Online-Shopping-Portal sein. Und dieses Online-Shopping-Portal oder diese Applikation besteht aus mehreren Services. Ein Service davon könnte zum Beispiel der Einkaufswagen sein, wo sich irgendeine Komponente davon im Prinzip oder eben ein Dienst, ein einzelner, merkt, was der Benutzer hier irgendwie abgelegt hat. Das heißt, wir unterscheiden hier zwischen Applikation und Service. Services werden typischerweise von mindestens einem, aber vielleicht auch von mehreren Containern bereitgestellt. Das ist schon mal ganz wichtig. Also klar, hinter jedem Service muss mindestens ein Container stecken, aber eventuell auch mehrere, die den gleichen Service anbieten. Ein Container wiederum ist eigentlich nichts anderes als eben eine Ausführungsumgebung für diesen Service, basierend auf einem Image. Dieses Image wiederum ist nichts anderes als letzten Endes der Inhalt eines Containers, der hier instanziert wird. Das heißt, ich habe ein Template, ähnlich wie bei virtuellen Maschinen, wo ich sage, ich habe eine VHD und ich möchte jetzt basierend auf dieser VHD eine virtuelle Maschine starten. Dann wird quasi dieses Template instanziert, kann man sagen. Und ich arbeite dann auf Basis einer neuen Instanz dieses Images in meinem laufenden Container. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu dem Image? Dieses Image können wir uns selbst beschreiben über ein sogenanntes Docker-File. Das ist eben eins dieser File-Formate oder dieser Formate, die Docker definiert hat. Die sagen, ich muss bestimmten Text in eine bestimmte Datei schreiben. Die Datei nenne ich dann Docker-File und dann habe ich damit definiert, was in einem Image eigentlich später mal sein soll. Und ich mache dann quasi einen Build-Prozess oder sage, bitte jetzt auf Basis dieses Docker-Files ein Image erstellen und was hinten rausputzelt, ist ein Image. Und mit diesem Image kann ich dann Container instanzieren. Diese Images kann ich natürlich auch verfügbar machen, sodass ich ein Image erstelle und ihnen allen zur Verfügung stelle. Dafür gibt es eine Registry. Haben wir heute früh in der Keynote auch schon mal gehört, dass es sowas gibt wie eine Registry. Docker selbst, also die Firma Docker, stellt eine Registry für Docker-Images zur Verfügung. Die nennt sich Docker Hub. Das ist öffentlich. Also da kann ich quasi hingehen und kann sagen, ich möchte jetzt ein Image mir runterladen, wo SQL Server installiert ist. Lustigerweise geht SQL Server inzwischen tatsächlich. Es gibt ja SQL Server für Linux und ich könnte mir jetzt für meinen Docker, das auf einem Linux-Betriebssystem läuft, könnte ich mir ein Image runterladen, SQL-Server für Linux und dann habe ich einen Container, in dem SQL-Server läuft. Völlig abgefahren, innerhalb von 2 Sekunden gestartet. Krass. Genau, also sowas würde gehen. Wichtig ist jetzt auch der Rückschluss wieder zu den Docker-Files. Ich kann in Docker-Files existierende Images referenzieren und kann sagen, mein Image, das ich selber definiere, soll aufbauen auf einem Image, das irgendwo in der Registry liegt. Das heißt, ich muss nicht immer bei Adam und Eva anfangen, um vorzugeben, was in einem bestimmten Image installiert sein soll oder was am Ende in einem Container laufen soll, sondern ich kann sagen, ach ja, da hat ja schon einer die ganze harte Arbeit gemacht und hat meinetwegen hier schon mal ein MySQL rein installiert oder vorgegeben in einem Image. Und alles, was ich jetzt mache, ist noch irgendwie Apache dazu installieren und dann habe ich quasi ein Frontend und ein Backend gleichzeitig in einem Container laufen. Könnte ich machen. Und ich würde dann quasi sagen, ich baue auf diesem existierenden Image und in meinem Docker-File definiere ich noch dazu, dass ich auch Apache haben möchte. Gut. Das war jetzt, glaube ich, mal ganz wichtig, sich da Klarheit zu verschaffen. Machen wir mal weiter mit der Gesamtarchitektur oder vielleicht dem Ablauf besser, wie das dann ausschauen würde. Naja, ich würde am Client, beispielsweise an meinem Rechner, sagen, ich möchte über das Docker-Kommando auf der Kommandozeile irgendwie hier mit dem sogenannten Docker-Daemon interagieren. Irgendwie interagieren heißt, ich führe zum Beispiel einen Befehl aus Docker-Run. Das ist quasi der Befehl, um ein Image zu instanziieren und einen Container hochzufahren. Der Docker-Daemon, der ist dann irgendwo auf einem Docker-Host installiert. Das könnte die gleiche Maschine sein, muss aber nicht die gleiche Maschine sein, könnte auch remote irgendeine Maschine sein. Dieser Docker-Daemon hat quasi immer eine Docker-Registry im Blick, wo er weiß, da drüben liegen irgendwelche Images. Wenn hier ein Image angefragt wird aus einer Registry, dann hole ich mir das von da. Gleichzeitig hat er seine lokalen Images, die irgendwann schon mal gebraucht wurden, die quasi lokal gecached werden. Wenn jetzt also die Anfrage kommt, Docker Run, führ mal bitte ein bestimmtes Image aus, dann schaut hier dieser Docker-Daemon erstmal lokal bei seinen lokalen Images nach, guckt hier, findet er das Image, das er ausführen soll. Wenn er es findet, kann er es gleich starten, packt das in einen Container, instanziert dieses Image eben und führt den Container aus. Wenn er es nicht findet, geht er zur Docker-Registry, lädt es von dort runter und führt es dann aus. Das heißt also, eigentlich ist dieser ganze Workflow ja ziemlich simpel. Ich sage hier, bitte ausführen. Es gibt auf der anderen Seite diesen Docker-Daemon, der drauf hört und sagt, alles klar, ich gucke mal, was ich hier gerade habe. Und wenn ich es gerade nicht habe, gehe ich mal schnell shoppen, hole es mir und dann führe ich es aus. Genau. So, das war jetzt so die Basisarchitektur oder das Gesamtvorgehen. Ich denke immer, es hilft unglaublich, wenn man sich ein bisschen Überblick verschafft, wie diese einzelnen Komponenten alle ineinander spielen. Und Hanselmann sagt immer, es sind Boxes in Boxes. Eine schöne Verschachtelung. Und ich gehe das nur nochmal durch. Das mag jetzt wie eine Wiederholung wirken von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube, es hilft trotzdem ein bisschen, um hier eine Klarheit zu schaffen. Ich habe ein Docker-File. Über dieses Docker-File beschreibe ich ein Image. Mit diesem Image instanziere ich Container. Diese Container liefern mir dann in ihrer einzelnen Ausprägung einen Service. Vielleicht auch mehrere davon, den gleichen Service. Ich kann mehrere dieser Services, jetzt wird es spannend, in einem Docker-Compose-File, ein zweites File-Format, was Docker definiert hat, zusammenfassen und sagen, diese unterschiedlichen Services ergeben gemeinsam eine Applikation. Genauso wie das eben im Falle von meinem Shopping-Portal ist. Da brauche ich irgendwie vielleicht eine Benutzerverwaltung, einen Einkaufswagen, ich brauche irgendwie eine Liste von Produkten. Das alles könnten einzelne Services sein und die ergeben natürlich erst in ihrer Gänze, in ihrer Gesamtheit, dann tatsächlich die Applikation. Entschuldigung. Nochmal spannend. Diese unterschiedlichen Applikationen laufen eben auf einem oder mehreren Knoten. Knoten ist nichts anderes als tatsächlich eine virtuelle Maschine, die dann eben so einen Container auch ausführen kann. Es kann einer sein, kann eine virtuelle Maschine oder ein Knoten sein oder eben mehrere davon. Und ich würde sagen, bevor ich hier jetzt in der Theorie bleibe, schauen wir uns das jetzt tatsächlich auch mal an und ich gehe dazu mal zurück auf mein Betriebssystem. Entschuldigung. Und wir gucken uns an, wie das hier auf einem Windows-System ausschaut. Spannend ist ja schon mal, spannend ist ja schon mal, dass man nichts sieht. Ja, genau, ich habe es weggehustet. Ich bin jetzt hier auf einem Windows-Betriebssystem. Ich habe jetzt auf dem Windows-Betriebssystem Docker for Windows installiert. Jetzt habe ich ja gesagt, Docker ist was eigentlich eher so aus der Linux-Welt bekannt ist und was bisher eigentlich auch mit Linux arbeitet. wenn ich Docker for Windows installiere, ich zeige das gleich, diese Linux-Geschichte, was sich da dahinter verbirgt. Erstmal wichtig, ich habe da unten einen kleinen Wal. Der Wal ist dieses Docker-Logo. Sieht man jetzt vielleicht nicht, sieht vielleicht nicht jeder, es macht aber nichts. Kleiner Wal, den werden wir gleich nochmal groß sehen. Ich kann dadurch hier durch dieses Einstellungsmenü meine Docker for Windows-Installation bearbeiten. Am wichtigsten, denke ich, ist hier die Frage, wie viel CPUs möchte ich eigentlich hier diese Docker-Engine einräumen und wie viel Speicher möchte ich dem Ganzen einräumen. Und wir können uns hier mal kurz diese 2 GB Speicher merken, wenn wir nämlich gleich nochmal sehen. Jetzt ist ganz interessant, dass Docker in meinem konkreten Fall, weil ich hier auf dem Windows bin, tatsächlich in der virtuellen Maschine läuft, weil ich ja dieses Linux irgendwo herkriegen muss. Das heißt, wenn ich hier meinen Hyper-V-Manager aufmache, dann sehe ich, dass in dem Hyper-V-Manager, in dem Moment, wo ich diese Docker for Windows-Installation gemacht habe, ein Mobi-Linux-VM-System installiert wurde. Das heißt, ich habe hier ein ganz, 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 ganz kleines, dünnes Linux, das eigentlich nicht viel kann, aber es kann die Docker-Engine ausführen und kann dadurch Container hosten. Das ist die Aufgabe für diese Linux-virtuelle Maschine. Bedeutet also, in Zukunft werden alle Docker-Container, alle Linux-Docker-Container, die ich jetzt hier starten werde heute, die laufen am Ende auf dieser Linux-VM in der zugehörigen Docker-Engine. Und das mache ich jetzt mal. Ich bin jetzt in die Command-Line gegangen und es gibt hier den Befehl Docker-Info. Kann man das einigermaßen lesen oder soll ich größer machen? Ein bisschen größer vielleicht, oder? 20. So. Besser? Noch ein bisschen größer. 24. Genau. Also wir sehen hier schon mal, hier sind wieder meine 2 RAM, die ich hier eingeräumt habe. Wir sehen den Mobi, eben das Basisbetriebssystem. Und ich kann jetzt hier Sachen machen, wie zum Beispiel Docker PS und kann mir jetzt anzeigen lassen, welche Container eigentlich gerade laufen. Gerade laufen keine Container. Jetzt kann ich sagen, Docker Run, minus D für Detached Mode, übrigens hier die Auflösung. Detached bedeutet, dass quasi einfach im Hintergrund dieser Container gestartet wird und dann ist alles wieder gut. Ich mache minus P, um zu sagen, dass ich von diesem Container, den ich jetzt starten möchte, möchte ich den Port 80 freigeben und von außen, also von meinem Windows-Betriebssystem aus, erreichbar machen. Und dann muss ich noch einen Containernamen angeben und sagen, welches, oder eigentlich ein Image angeben und sagen, welches Image möchte ich hier eigentlich ausführen. Und dieses Image, das ich hier ausführe, das ist so dieses Standard-Hello-World-Sample, was man macht. Genau, ich darf hier keinen Slash machen. Ups. So. Und jetzt läuft der Container irgendwo, ich sehe ihn aber nicht. Ne? Ich sehe, ich habe hier bloß eine komische ID bekommen. Wenn ich jetzt Docker PS mache, sehe ich, alles klar, jetzt läuft hier mein Container. Der Container hat jetzt so einen lustigen Namen bekommen. Standardmäßig kriegen die immer halbwegs lesbare Namen hier über diesen Name-Tag, wenn ich keinen selber vergebe. Das ist einfach, damit ich mir ein bisschen leichter tue beim Referenzieren. Brauchen wir gar keine große Beachtung schenken. Wir sehen, der läuft jetzt seit 9 Sekunden. Dieses Image wurde aber schon vor 3 Stunden erstellt. Das Image war offensichtlich auch schon auf der Platte, klar, weil ich das im Vorfeld schon mal ausgeführt habe. Und das Spannende an der Stelle ist eigentlich, ich sehe hier jetzt, dass der Port 80 von diesem Container freigegeben ist und dass der Port 32768 lokal, dass der jetzt offensichtlich mir Zugriff auf dieses Image verschafft. Und wenn ich das Ganze jetzt mal ausführe, sehen wir, alles klar, hier läuft jetzt mein Webserver. Wir haben jetzt gesehen, dass wir innerhalb von quasi 2 Sekunden einen Webserver hochgezogen haben, der in der Lage ist, über Port 80 hier auf einen Request zu hören. Das ist schon einigermaßen spektakulär, aber natürlich sind wir noch lange nicht beim Azure Container Service. Wir sind jetzt gerade bei Azure bei Container auf der Platte immer ausführen, irgendwie den billigsten Container, den es überhaupt gibt, nämlich dieses Hello World Sample. Vielleicht gehen wir deswegen mal ein bisschen jetzt einen Schritt weiter und schauen uns an, wie es ein bisschen komplexer werden kann. Ich habe ein kleines Sample runtergeladen, das jetzt auch nicht wahnsinnig komplex ist, aber zumindest mal komplexer als das, was wir gerade gesehen haben. Und zwar, oh, da ist die Schrift wieder klein, dann wechseln wir doch mal das Directory. Machen wir mal das hier auf. Ich habe hier einen Quellcode für ein, ja, im Prinzip ein Container-Cluster, wenn man so möchte. Bestehend aus zwei Services, Service A und Service B. In dem Verzeichnis Service A befindet sich ein kleiner Webserver, der auf Requests hört. Und im Service B befindet sich ein anderer Webserver, der von Service A angesprochen wird. Das heißt, wir haben hier Service A, der Service B aufruft. Für beide Services habe ich jeweils einen Docker-File. Wir können hier mal reingucken. Bevor wir hier in die Docker-Files gucken, zeige ich nur noch ganz kurz, dass ich im Service A tatsächlich eine AngularJS-Anwendung befindet, also geschrieben mit JavaScript. Im Service B befindet sich eine .NET Core-Anwendung, geschrieben mit C#. Die sagen alle zwei bloß Hallo. Also es ist Hello World Advanced, würde ich mal sagen. Oder Hello World as a Cluster. Und ich kann jetzt über dieses Docker-File definieren, machen wir ein bisschen größer, was in meinem Container am Ende eigentlich drin sein soll, indem ich über dieses Docker-File eben das Image definiere. Und ich sage hier mit diesem From, dass das Image für diesen Container oder das Image für diesen Service, muss ich eigentlich korrekterweise sagen, das stammt eben ab von Microsoft, bringt die .NET Core Runtime mit sich, die ja auch auf Linux läuft, demzufolge auch im Linux-Container laufen kann, gibt Port 80 frei. Ich setze hier das Working Directory, sage, ich möchte da rein zur Erstellungszeit des Containers alles rein kopieren, was hier in dem Bin Directory ist. In dem Bin Directory befinden sich natürlich die Binaries, die für mein C#.NET-Programm erstellt wurden. Und dann sage ich, wenn der Container ausgeführt wird, möchte ich, dass das Kommando, das ausgeführt wird, .NET Service-B.dll ist. Was mache ich mit diesem Befehl? Naja, .NET ist der Befehl, um eine .NET Core-Applikation auszuführen. Und mit Service-B.dll, naja, das ist eben die Binary, die letzten Endes mein Server ist. Das heißt, darüber definiere ich, wie dieser Service ausschaut, der dann ins Image eingebacken wird, ins Image, das den Namen Service B haben wird. Für Service A funktioniert das quasi hier an der Stelle analog. Lustig ist allerdings, dass ich jetzt natürlich zwei Container habe, beziehungsweise hier die Definition von zwei Images, und ich möchte daraus eine Anwendung stricken, die aus mindestens zwei Containern besteht. Und ich brauche jetzt irgendwie einen Mechanismus, um sagen zu können, dass das Service A mit Service B sprechen können soll. Und diesen Mechanismus gibt es, das nennt sich dann eben ein Docker-Compose-File. Ich kann in dem Docker-Compose-File die Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Containern beziehungsweise, korrekterweise, Services sagen. Heißt also, ich kann sagen, es gibt hier den Service A, der wird definiert an der Stelle aktuelles Directory unter Ordner Service A, also hier oben, wo dieses Docker-File liegt, haben wir uns gerade nie weiter angeguckt. Der gibt den Port 80 frei nach außen, mit Port 8080, hat eine Abhängigkeit zu Service B und zu einem anderen Service, der MyCache heißt. Auf MyCache gehen wir jetzt heute mal nicht so detailliert ein oder eigentlich gar nicht. Wir haben noch einen Service B, das ist der, den wir uns gerade angeguckt haben, wird definiert in dem Unterfolder Service B, gibt Port 80 frei. Jetzt haben wir hier eine Abhängigkeit zwischen Service A und Service B. Das ist ganz wichtig. Diese Abhängigkeit geht tatsächlich über diesen Service-Namen und lustigerweise spiegelt die sich auch wieder im Code. Im Code kann ich aus Service A auf Service B zugreifen, indem ich sage, ich möchte den Service B aufrufen. Also das ist ganz interessant. Ich gebe hier keine IP-Adressen oder so an, ich gebe hier Service-Namen an. Ganz spannend. So, jetzt haben wir hier dieses Docker-Compose. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in dieses Verzeichnis rein. Das sind wir schon. Und mache einfach mal den Befehl Docker-Compose ab. Und was jetzt passiert ist, dass genau diese Services gestartet werden. Oh, jetzt habe ich hier vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Ja, ich habe vorhin schon mal ein bisschen skaliert. Deswegen habe ich jetzt hier nicht nur drei Services gestartet, sondern ich glaube, ich habe auf 200 skaliert. Vielleicht sollte ich das abbrechen. Ach, hier, lass mal laufen, mal schauen, was passiert. Das dauert vielleicht ein bisschen lang, ne? Okay. Ist ja eine gute Demo, um zu zeigen, wie schnell diese Services starten können. Genau, also wir sehen, es hat sich jetzt tatsächlich einiges getan. Ich habe jetzt mehrere Services gestartet. Einige davon, beziehungsweise einer ist der Service A. Einer ist dieser Cache-Service. Die finde ich jetzt gar nicht mehr, das ist ein bisschen schade. Aber ich habe hier das Haus- und Hofmittel. um die wieder abzuschießen. Es tut mir jetzt leid, da habe ich jetzt tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich sag mal zu allen Docker Stopp. Jetzt halt die alle mal wieder an. Und stattdessen skaliere ich dann anständig. Beziehungsweise, ja, okay. Machen wir mal Docker Compose Scale Service B gleich 1. Was ich jetzt damit sage, jetzt greife ich ja leider ein bisschen vor, aber letztlich sage ich damit, ich möchte den Service B nur einmal starten. Ich kann über dieses Scale-Attribut einen Service in mehreren Containern starten und kann dann eben sagen, wie hoch will ich denn skalieren? Möchte ich diesen Service eben in einem Container oder möchte ich in zwei oder in 20? Jetzt machen wir das Ganze nochmal für Service A. Ja. Docker Compose ab. Jetzt läuft ja schon ein Service, nämlich Service B läuft schon. Demzufolge wird einfach nochmal einmal Ups. Weiß nicht, wieso? Okay, es sollte aber eigentlich nichts machen. Machen wir es mal so. Docker Compose Scale Service A. Und okay, jetzt gucken wir mal hier. Es läuft ein Service B, es läuft ein Service A. MyCache fehlt noch. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie das der MyCache heißt. Da heißt MyCache, das ist doch schön. Docker. Also was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich nicht so richtig schön. Ich habe alle Services nochmal separat gestartet, weil ich leider vorher eine Skalierung hatte und dieser Docker-Compose-Befehl merkt sich die Skalierung. In meinem Fall hat er jetzt eben, vorher hat man ja schön gesehen, die ganzen Services sehr häufig gestartet, was mir ein bisschen die Demo schwieriger macht. Jetzt sehen wir, es läuft das Service B und es läuft der MyCache und es sollte eigentlich auch der Service A irgendwo laufen, der läuft noch nicht, den starten wir jetzt auch nochmal. Genau, jetzt laufen sie alle drei. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir haben dieses Zusammenspiel zwischen diesen drei Services. Und wenn ich auf die externe URL gehe, mit dem Port 8080, dann wäre ich vorgeroutet quasi oder vorwärts geleitet auf den internen Port 80 von Service A. Und Service A wird in dem Moment, wo ich da drauf gehe, Service B aufrufen. Und das Ganze können wir jetzt natürlich mal validieren in Edge. Indem ich einfach sage, ich gehe auf Localhost, auf Port 8080 und hier sehen wir schon, läuft mein Service. Das ist jetzt, was wir sehen, ist das Web-Frontend von Service A. Der sagt, ich bin 86AF2 und so weiter. Das sehen wir hier auch in, hier ist er, für die Leute, die weiter hinten sitzen. Hier. Und der ruft den Service B auf, den hier. Und wir können das natürlich öfters requesten. Jetzt können wir natürlich sagen, und das war jetzt quasi die Idee von dieser Demo, ich mache hier ein Docker Compose Scale und skaliere den Service B. Also ich erschaffe mir mehr Instanzen von dem Service B, vielleicht weil irgendwie Last da drauf entsteht. Und ich möchte, dass ich mehrere Instanzen dieses Services habe, um hier sinnvoll mit dieser Last umgehen zu können. Und dann sage ich einfach, Service B ist gleich, meinetwegen nehmen wir mal nur 3. Jetzt kommen quasi 2 Instanzen von Service B dazu, damit ich insgesamt 3 Stück habe. Und dann kann ich ja nochmal neu laden. Wir lassen uns das nochmal anzeigen und wir sehen, okay, er geht jetzt hier auf unterschiedliche Knoten, die den Service B zur Verfügung stellen. Das ist schon mal ganz spannend, also der findet die automatisch, weil eben hier die Docker Engine quasi dafür sorgt, dass sich die unterschiedlichen Services kennenlernen und finden durch einen Service Discovery Mechanismus. Und was auch ganz interessant ist, ich kann jetzt auch explizit sagen, ich möchte bestimmte Container stoppen, über Docker Stop meinetwegen. Und der Server oder Service A würde sich dann einfach, wenn jetzt meinetwegen dieser Container angehalten wird, würde der sich einfach den nächsten verfügbaren Service B suchen und würde automatisch einen Zielknoten finden, auch wenn ein Container quasi runtergefahren würde. Das heißt, wir haben da ein Stück weit eine echt komfortable Geschichte von Docker drin, dass die uns hier die Möglichkeit verschaffen, über die Verknüpfung von den Services miteinander einfach dafür zu sorgen, dass diese Kommunikation unter den Containern funktioniert und dass die Kommunikation unter den Services funktioniert, ohne dass wir hier selber irgendwie ganz krasses Networking aufsetzen müssen. Das, bitte? Wir werden jetzt gleich noch sehen, wie das rechnerübergreifend ausschaut. Das soll jetzt, genau, ich war jetzt nur auf einem Host und demzufolge ist das jetzt natürlich die Einführung für Arme. Spannend wird es natürlich in dem Moment, wo man sagt, okay, man möchte das ein bisschen im größeren Stil haben. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal den weiteren Verlauf an. Ich muss auch tatsächlich ein bisschen Gas geben. Falls es nicht wirklich offensichtlich ist, ist natürlich das Coole an dieser Geschichte, dass es unglaublich schnell ist. Ich kann wahnsinnig schnell Container starten, haben wir jetzt gesehen. Auch wenn es eine unabsichtliche Demo war, war es trotzdem sehr schnell. Diese Container sind portabel. Das ist das, was uns die Docker Engine gewährleistet. Das heißt, ich kann was in den Container packen und ich weiß, wenn es bei mir im Container läuft, dann funktioniert es auch in jeder anderen Installation, die in der Lage ist, einen Docker-Container auszuführen. Das ist das, was Docker mir gewährleistet, diesen Container-Mechanismus, diese Kapselung, die dann eben auch diese Portabilität gewährleistet. Das Ganze hat natürlich eine massive Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir entwickeln. Und ich glaube, das haben wir heute früh beim Donovan Brown gesehen. Donovan Brown hat in seiner Keynote gezeigt, dass er eine ASP-Anwendung in einen Container deployt, bei sich lokal debuggen kann und dann ist natürlich die Frage, ja, was macht denn mit dieser Applikation eigentlich? Und das Einfachste, was er damit machen kann, ist natürlich auf Basis dieser Applikation, die bei ihm erfolgreich läuft, einfach ein neues Image zu erstellen, das Image irgendwo in eine Registry zu laden und zu sagen, lieber Betrieb, liebes Ops-Team, liebe Administratoren, zieht euch einfach dieses Image und startet es in der Live-Umgebung, weil dann ist garantiert, dass alle Voraussetzungen da sind, die meine Anwendung braucht, weil die ja in dem Container mitkommen, die sind ja ins Image reingebacken. Das heißt, alle Probleme, die man so kennt und ich war ja selber mal Entwickler und ich weiß, dass das echt krass ist, wenn man entwickelt und sagt, okay, man hat hier irgendwie in seiner Entwicklungsumgebung sein Developer-Environment und man möchte dann irgendwann mal das Ganze in die Produktion bringen. Diese beiden Environments überhaupt synchron zu halten, ist ja quasi schon unmöglich, weil hier in der Produktion vielleicht mal ein Batch eingespielt wird und irgendein findiger Entwickler wieder meint, der muss die neue Version vom .NET Framework lokal installieren und dann plötzlich gehen hier die Versionen auseinander und irgendwas funktioniert, was in der Produktion nicht funktioniert. Oder irgendwas funktioniert in der Produktion schneller oder langsamer oder anders, als es bei mir im Test- oder Dev-Betrieb funktioniert. Durch diese Portabilität haben wir natürlich die Möglichkeit, genau dem entgegenzuwirken. Und natürlich durch die Geschwindigkeit, die damit kommt, auch die Möglichkeit, hier wesentlich agiler und schneller insgesamt zu agieren. Und zu guter Letzt sind ja diese ganzen Mechanismen, die wir uns heute angeguckt haben, oder bisher angeguckt haben, die zielen ja alle darauf aus, dass wir Services voneinander abkapseln. Und das ist eigentlich was so das Basishandwerkszeug eines Entwicklers ist, der durch die objektorientierte Schule gegangen ist. So, ne? Lose Kopplung und hohe Kohäsion, das ist eigentlich was man irgendwann mal gelernt hat, wahrscheinlich. Also sprich, Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, sollten auch nicht in der gleichen Komponente laufen. Und Dinge, die viel miteinander zu tun haben, sollten irgendwie in der Nähe voneinander angebracht sein, damit sie schnell miteinander kommunizieren können. Und das ist natürlich was wir sehr leicht über Container oder durch Container gestützt mit umsetzen können. Und ich will jetzt extra diesen Begriff Microservice und so weiter vermeiden, weil das so überbelegt ist, aber das ist natürlich ein Tool, was mir dabei helfen kann, solche Konzepte mit zu implementieren. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage, mal angenommen, wir haben jetzt diese Docker-Engine, ist ja schon mal super, die haben wir ja auch. Mal angenommen, wir sind in der Lage, unsere Anwendung so in Scheibchen zu schneiden, dass wir auch schön unterschiedliche Services haben. Das ist ja eine ganz andere Herausforderung, ne, auf die ich heute gar nicht eingehe. Wir müssen ja quasi auch erstmal die Anwendungsarchitektur haben, dass wir da eben entsprechend die Services haben, dass das sich überhaupt alles schön containerisieren lässt. Aber mal angenommen, wir haben das. Und mal angenommen, wir haben auch ein Cluster von virtuellen Maschinen. Wie kriegen wir unsere Anwendung da drauf? Auf welche Maschinen spielen wir eigentlich unsere einzelnen Container? Wie viele Instanzen von diesen Containern brauchen wir eigentlich jeweils, wenn ich hier schon vorhin Skalierung irgendwie erwähnt habe? Und wie kriegen wir es hin, dass die unterschiedlichen Hosts, diese unterschiedlichen virtuellen Maschinen, die da laufen, dass die sich alle irgendwie untereinander kennen, dass die alle sinnvoll miteinander verdrahtet sind? Dafür bräuchten wir jemanden wie beim Orchester, so eine Art Dirigenten. Der sagt, okay, ich habe hier meinetwegen die eine Maschine und ich habe die andere Maschine und ich möchte meine Container da irgendwie auf diese Maschinen verteilen. Ich brauche also diesen Dirigenten, dem ich einfach sage, hier, nimm den Container und leg den irgendwo hin und leg ihn dahin, wo es sinnvoll ist. Eigentlich im Prinzip genauso, wie ich als Anwender, wenn ich an meine Windows-Box rangehe und sage, ich mache mal meinen Browser auf, dann sage ich dem Betriebssystem, hier bitte starte mal den Browser. Und ich sage aber nicht, starte den Browser und lass ihn jetzt hier auf dem dritten von 4 CPU-Kernen laufen. Sondern ich sage einfach, mach. Genauso möchte ich hier das irgendjemandem sagen können. Und diese Aufgabe übernehmen die Orchestratoren. Orchestratoren kommen nicht von Microsoft. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht das, was wir bauen. Wir haben keinen Orchestrator selbst gebaut. Das ist alles Technologie, die von anderen Firmen kommt. Vieles davon ist Open Source. Kubernetes ist eine dieser Lösungen. Docker Swarm kommt tatsächlich selbst von Docker. Mesosphere DCOS kommt von Apache, glaube ich, steckt da dahinter. Dieses DCOS liest sich ein bisschen komisch, aber ich finde, wenn man weiß, wofür DCOS steht, beschreibt es exakt, was diese Orchestratoren eigentlich machen. DCOS ist die Abkürzung für Data Center Operation System. Im Prinzip sind es Betriebssysteme für mein Data Center. Und genau darum geht es. Ich brauche jemanden, der diesen Betrieb gewährleistet, wo ich einfach, wie ich vorhin gesagt habe, sagen kann, bitteschön ausführen, kümmere du dich darum, auf welchen Knoten das gemacht wird. Das machen eben diese Orchestratoren. Es gibt auch noch mehrere, das sind einfach mal die, die später von Azure Container Services auch unterstützt werden und die wir jetzt auch nicht wirklich im Detail angucken, weil es auch darum nicht geht. Es geht ja schließlich um Azure Container Services. Was machen die eigentlich? Da sind wir noch gar nicht. Azure Container Services, beziehungsweise eigentlich diese Orchestratoren, sollen dafür sorgen, dass die, denken Sie sich hier lieber Orchestratoren oben drüber, sollen dafür sorgen, dass meine Services, die eine Anwendung beschreiben, dass die sinnvoll auf unterschiedliche Rechner in meinem Cluster verteilt werden. Das ist die Aufgabe von Orchestratoren. Dazu benötigt es eine gewisse Netzwerkinfrastruktur. Gut, Bild ist wieder da. Im Fall von Docker Swarm schaut diese Netzwerkinfrastruktur folgendermaßen aus. Docker Swarm geht davon aus, dass es einen oder mehrere Masterknoten gibt, auf denen Docker Swarm selber installiert ist. Wir unterhalten uns dann mit Docker Swarm und sagen, bitteschön, installier doch mal oder instanziier doch mal ein bestimmtes Image. Und diese Images, die ich instanzieren möchte als Anwender, die werden dann, was ist denn hier los? Bisschen instabil. Na? Das Bild ist weg. Hier habe ich wieder Bild. Ist ein Kabel kaputt? Ja, ist ein Kabel kaputt. Also das Kabel hat einen kleinen Wackelkontakt. Wir kriegen das hin. Ich klinge einfach nicht mehr das Kabel an. Im Fall von Docker Swarm geht eben quasi dieser Master davon aus, dass es ein oder mehrere virtuelle Maschinen gibt, die sogenannten Agents, auf die dann am Ende mein Container gespielt wird und dort instanziert wird. Es gibt dann noch ein paar Best Practices, wie man die Zugriffsregelungen macht. Man packt das am besten alles in ein Private VNet, hat dann Zugriff auf SSH eines Masters, eben einen Zugriff auf Port 2375, wo eben das Warm Daemon quasi lauscht und das Ganze natürlich rausgenattet aus diesem VNet. Gleichzeitig möchte man natürlich auch irgendwie auf die Agents hinten zugreifen können. Auch dafür gibt es Best Practices, dass man einen Load Balancer davor schaltet, der dann auch innen wieder weiter geforwardet wird. Ist nicht so wichtig, wollen wir uns jetzt nicht im Detail angucken. Wichtig ist, dass klar ist, dass diese Swarm-Geschichte natürlich eine gewisse Voraussetzung an Netzwerkinfrastruktur mit sich bringt. Im Fall von Kubernetes haben wir es ganz ähnlich, gehe jetzt nicht im Detail darauf ein. Wir sehen hier, auch da gibt es gewisse Best Practices oder gewisse Vorgehensweisen und gewisse Netzwerkkonstellationen, die man natürlich erstmal aufbauen muss. Und im Fall von DCOS haben wir genau das Gleiche, nur halt wieder ein bisschen anders. In dem Fall haben wir ein Public Agent, ein Netzwerk gewissermaßen und das Ganze auch noch Private. Private sind die, die nicht nach außen kommunizieren. Public sind die, die tatsächlich von außen auch über Port 80 meinetwegen zugegriffen werden können. Auch hier haben wir wieder diese Konstellation mit einem Master. Das ist so, wie man es machen kann. Das heißt jetzt für uns, niemand sagt, dass man das so in dieser Konstellation machen muss, aber das ist eine Konstellation, die absolut sinnvoll ist für die jeweiligen Orchestrator. Das heißt doch eigentlich für uns, dass wir jetzt alles haben, um echt coole Container-Cluster zu bauen. wir haben mit Docker Engine die richtige Basistechnologie. Wir haben jetzt kennengelernt, wie Container funktionieren. Alles, was wir noch brauchen, ist eine von diesen Softwarelösungen, meinetwegen die CoS oder Swarm oder Kubernetes. Und dann müssen wir halt noch dieses Netzwerk einrichten. Muss man schnell eine machen. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Und genau ist aber, das ist aber der Punkt. Wir brauchen neben der Software, die wir hier irgendwann mal installieren, brauchen wir eben noch genau diese Netzwerke. Wie kommen wir an diese Netzwerke ran? Wie kriegen wir es hin, solche Netzwerke schnell aufzusetzen? Weil das sind Cluster, die sind irgendwie kompliziert. Wer hat schon mal ein Cluster aufgesetzt? Okay, ein paar Leute haben schon mal ein Cluster aufgesetzt. Es waren nicht alle, erstens, für die Kamera. Und zweitens, es ist komplex. Oder es kann sehr schnell komplex werden. Es ist auf jeden Fall langfristig oder langwierig, das zu machen. Und es erfordert einen gewissen Domänen-Sachverstand und ist eben potenziell was, was den einen oder anderen vielleicht zur Verzweiflung bringt. Das ist der Punkt, wo die Azure Container Services einsetzen. Mit Azure Container Services können wir solche Cluster relativ einfach aufsetzen. Und wie einfach, zeige ich jetzt einfach mal. Ich zeige es mal so, wie ich selber zuerst gemacht habe, weil ich dachte, okay, klar, man kann das alles skripten, was im Azure-Portal sich machen lässt. Aber um es initial mal durchzuführen, mache ich es doch einfach mal manuell. Das heißt, ich gehe hier aufs Plus, sage, ich möchte hier eine neue Ressource anlegen, alles klar, ein Container-Service, Azure Container-Service. Bitte schön anlegen im Azure-Portal. Jetzt gebe ich hier einen Usernamen, in dem Fall ist es DMX und Azure. Und jetzt bin ich an der ersten Hürde für Windows-Entwickler. Ich muss hier einen SSH-Key angeben. Hat es schon mal jemand gemacht, einen SSH-Key angegeben? Ein paar Leute haben das schon mal gemacht, aber Windows-User haben das nicht immer schon gemacht. Die Authentifizierung bei Linux funktioniert ein bisschen anders, als das die Authentifizierung bei Windows funktioniert. Ich mache hier mal ein bisschen groß. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden, was wirklich die einfachste Möglichkeit ist, diese ganze SSH-Geschichte anzugehen, wenn man auf dem Windows-System ist. Und zwar kann man hier einfach mal Bash on Windows starten. Also die Unix-Shell, die hier reingebacken ist in unser Windows 10. Und dann sage ich hier einfach SSH-Keychain und lasse mir einen Key anlegen. Und es ist dann MyDemoKey 1. Wir brauchen hier keine Phrase, alles klar. Müssen wir eigentlich alles machen, machen wir aber nicht, interessiert uns nicht. Und dann habe ich hier MyDemoKey 1. Hier ist er. Public und Private Key. Ein schönes Pärchen. Und ich kann jetzt mir natürlich mal anschauen, wie schaut eigentlich mein Public Key aus. Das ist jetzt der Private Key. Das sollte man nie machen. Ne? Niemals einen Private Key vor der Kamera zeigen, weil wer den Private Key hat, der kommt auch auf den Rechner. Eigentlich wollte ich auch den Public Key zeigen. Das macht aber jetzt nichts. Das ist der hier. Ich brauche den Public Key, um diese Ressource anlegen zu können. Den kopiere ich hier rein. Wir sehen, es kommt ein grünes Häkchen. Demzufolge scheint das alles zu passen, was ich hier gemacht habe. Ich mache hier Tech Summit Demo 1 und sage, alles klaro, bitteschön, Orchestrator, nehmen wir mal Swarm. Und wir haben hier auch gesehen übrigens, hätte ich vielleicht ein bisschen ausführlicher darauf eingehen sollen, ich kann hier zwischen den Orchestratoren wählen. Wir sind die einzige Cloud-Plattform, wo wir auswählen können, ob wir Kubernetes, DCOS oder Docker Swarm als Orchestrator haben wollen. Ich kann hier angeben, wie viele Agents ich möchte, nehmen wir mal 3. Ich kann sagen, wie groß die virtuelle Maschine unter diesem Agent sein soll. Standardmäßig vorgewählt ist diese DS2. Die kommt natürlich nicht umsonst, das muss man sich gut überlegen. Wenn man sonst Cluster hochzieht und sich denkt, man packt da mal 10 Maschinen rein, dann bitteschön nicht unbedingt die nehmen, wenn es nur ein Testserver ist. Genau, da gibt es natürlich auch günstigere. Es gibt hier irgendwo eine für 60 Euro. Oder nehmen wir mal die für die A1, das passt. Master kann man jetzt auch sagen, wie viele Masterknoten wollen wir eigentlich? Dann sagen wir, alles klar, wir bleiben mal hier im Testsystem, bleiben wir mal bloß nur bei einem und ich gebe einen DNS-Prefix an. Wie will ich später dieses Cluster von außen erreichen können? Da machen wir auch mal Tech Summit Demo 1 DMX. Und jetzt sagen wir, okay, das Ganze bitte ausführen. Ich muss noch einmal auf Kaufen drücken und dann wäre das Ding eigentlich schon instanziert. Was ganz interessant ist, ich kann hier sagen, bitte schön ein Template runterladen. Das heißt, ich habe ja auch die Möglichkeit, diese Infrastrukturbeschreibung von der Infrastruktur, wie ich sie jetzt konfiguriert habe, mir runterzuladen, um später vielleicht genau dasselbe Cluster nochmal anzulegen. Also hier noch einmal OK und dann sage ich hier Purchase und das Ding wird automatisch in der Cloud hochgezogen. Was kriegen wir dann dafür? 20 Minuten später, und das ist kein Witz, wenn in 20 Minuten sind wirklich nur 20 Minuten, nach 20 Minuten habe ich ein Swarm-Cluster. Und dieses Swarm-Cluster hat eine durchaus komplexe Infrastruktur. Wir sehen hier unter anderem, dass ein ganzer Sack voll Storage Accounts angelegt wurde. Ich sortiere hier mal nach Typ. Wir sehen, dass die Load Balancer eingerichtet wurden. Wir sehen natürlich die virtuelle Maschinen für den Master und wir sehen VM Scale Set, in dem dann später meine Agents laufen. VM Scale Set heißt nichts anderes als, das ist eine Menge von virtuellen Maschinen, wo ich die Menge initial mal vorbestimmt habe und dann kann ich dynamisch dieses Scale Set hoch und runter skalieren und kann sagen, ich möchte jetzt da mehr Rechenpower reinbuttern, dann kommen da noch ein paar Knoten dazu. Oder ich sage eben, alles klar, es ist jetzt, die Lastspitzen sind vorbei, ich möchte aus 5 Knoten wieder nur 2 Stück machen, dann nehme ich wieder ein paar weg. Das heißt, wir haben hier wirklich auf Knopfdruck uns jetzt eine Infrastruktur hochgezogen, 20 Minuten später, die ich jetzt eigentlich nur noch mit meinen Containern bespielen muss. Und ich hoffe, dass wir das jetzt in den nächsten 10 Minuten noch hinkriegen, weil jetzt wird es langsam cool. So, ich habe hier natürlich jetzt mal einen anderen genommen, weil ich keine 20 Minuten warten will. Demzufolge befinden wir uns jetzt hier demomäßig mal auf dem DMX TS ACS Swarm 4. So, um uns mit dem zu verbinden, schauen wir uns nochmal dieses Diagramm an. Wir wissen ja, wir haben es hier mit einem Swarm-Cluster zu tun. Demzufolge möchte ich jetzt natürlich meine Container nicht lokal instanzieren, sondern auf diesen Swarm-Cluster. Und was ich hier machen kann, ist natürlich, ich kann SSH-Verbindung aufmachen. Gehen wir nochmal zurück. Hier male ich da mal rein in den Pen. Auf diesen Port 220. Also mache ich doch diese SSH-Verbindung mal auf. Wie mache ich diese SSH-Verbindung auf? Naja, auf Windows wird man sagen, ja, ich brauche da irgendwie PuTTY und es wird kompliziert. Muss ein bisschen nach unten gehen. Auf einem Unix-System, und wir haben hier die Bash on Unix, die nativ auf Windows läuft, kann ich einfach sagen, ich möchte eine SSH-Verbindung aufmachen. Zum Beispiel mit diesem Befehl. Hier haben wir noch irgendwo. Moment, wo ist er? Ich kann ihn auch reinkopieren. Genau, also ich mache eine SSH-Verbindung auf diesen Swarm, natürlich nicht auf den Swarm, was ist denn hier los? Das schaut aber komisch aus. Das ist dieser Umbruch. Also. Oh. So, genau, auf die 4 gehen wir. Jetzt aber. So. Wir machen eine SSH-Verbindung auf. Was heißt das, wenn ich eine SSH-Verbindung aufwache? Wenn ich eine SSH-Verbindung aufwache, dann heißt es quasi, ich gehe gegen einen Port, der auf meinem Serversystem geöffnet ist und wo quasi der SSH-Client lauscht. Und ich sag quasi über meinen SSH-Client auf meiner Seite, ich möchte da eine Verbindung aufmachen und diese ganze Authentifizierungsgeschichte soll über die... bitte? Ah, das schafft er schon. Und ich kann dann über diese SSH-Verbindung quasi auf die zugeordnete Shell oder quasi auf die Kommandozeile des Remote-Systems zugreifen. Dauert hier ein bisschen länger als geplant. Nee, passt hier. Hier ist der Vierer. Nee, passt auch. Das ist der richtige Key. Wir müssen bloß warten, bis der die Verbindung hinkriegt. Come on! Vorhin hat es funktioniert. Ich hoffe, wir haben hier keine Netzwerksperre, aber ich bin aus dem Netzwerk auf jeden Fall schon mal rausgekommen mit SSH. Es wäre jetzt natürlich sehr ärgerlich, wenn es nicht funktioniert. Komm schon! Oh nee! Ich probiere es nochmal. Es wäre jetzt echt schade, wenn es nicht gehen würde, weil das ist jetzt der Hot Stuff. Ja,
Das passt, das passt, das passt. 20.
Okay, das macht er jetzt gerade nicht. Dann probieren wir mal gleich die richtige Lösung, weil das wäre sowieso das, was wir nicht machen sollen. Das wäre jetzt so dieser Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn ich jetzt bei Leuten das wäre und der Gottschalk wäre, dann würde ich jetzt sagen, liebe Kinder, bitte macht das nicht zu Hause. Weil der Grund ist, was ich jetzt machen wollte, nur um mal zu zeigen, was da so läuft, ist, ich hätte mich verbunden über diesen 220er-Port mit dem SSH-Port auf dem Master. Das heißt, ich hätte direkten Zugriff auf den Master gehabt und hätte dann mich mal umgeguckt, was es da so alles gibt und hätte dann gesehen, oh, da ist eine Docker-Installation und oh, da läuft ja unter anderem dieser Swarm-Manager selbst als Docker-Image. Also der ist tatsächlich ein Docker-Container, der auf dem Master läuft. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was uns interessiert. Was uns wirklich interessiert, ist natürlich, wie können wir eigentlich von unserem Client aus mit diesem Master so sprechen, dass wir den wirklich befehligen können, dass der wirklich unser Orchestrator ist, wirklich unser Dirigent, um unsere Container zu verteilen. Dazu muss ich natürlich mit diesem Port 2375 sprechen. Dafür brauche ich nicht einfach nur eine SSH-Verbindung, sondern ich brauche ein SSH-Port-Forwarding. Wir können jetzt mal spaßeshalber probieren, ob das funktioniert. Das kann eigentlich nicht funktionieren, wenn schon das andere nicht funktioniert hat. Aber vielleicht haben wir Glück. Aber wenn das auch nicht funktioniert, dann komme ich einfach aus irgendwelchen Gründen hier nicht über SSH raus. Es scheint auch tatsächlich der Fall zu sein. Was ich über dieses Port-Forwarding machen würde, muss ich jetzt leider malen, sehr schade, ist, dass ich mit meinem Client quasi sage, wenn das meine Client-Maschine ist, ich gehe jetzt über diesen Port 220, der remote auf freigeschalten ist, und sage, ein lokaler Port bei mir, nämlich der 44442-Port, den habe ich jetzt einfach mal gewählt, der soll geforwardet werden, dahingehend, dass alle Requests, die gegen den gehen, über die Secure-Verbindung SSH auf 220 geforwardet werden und dann da an dem Empfängerhost wiederum weitergeleitet werden auf das, was dort als Localhost an Port 2375 läuft. Also das ist jetzt der Punkt, wo, wenn man damit noch nicht gearbeitet hat, hat man eventuell einen Knoten im Kopf. Für die Leute, die damit schon gearbeitet haben, ist ein aller Hut, mache ich jeden Tag. Der entsprechende Befehl schaut folgendermaßen aus. Habe ich hier gerade gezeigt. SSH-Befehl. Ich sage hier, wie dieses Port-Mapping ist. Der lokale Port 44442. Bei mir lokal soll einen lokalen Port auf der Gegenseite mit 2375 gemappt werden und das Ganze über die SSH-Verbindung, die wir hier sehen, die hier nicht zustande kommt. Tragischerweise. Was ich dann machen könnte als nächstes, ist folgendes. Ich kann es leider nicht zeigen, deswegen zeige ich es nur eher theoretisch. Ich könnte mit Docker-H über den Localhost meine ganzen Docker-Befehle absenden und die dann an den Localhost 44442 schicken. Und weil Localhost 44442 ja geforwardet ist über diese SSH-Verbindung, spreche ich in dem Moment mit dem Docker-Swarm, der auf dem Masterknoten ist. Und dieser Docker-Swarm nimmt ganz normale Docker-Befehle entgegen. Das heißt, wenn ich zu dem sage, Docker-Run, dann wird er einen Container ausführen. Auf die Art und Weise habe ich also die Möglichkeit, über meine ganz normale Command-Line eine Remote-Docker-Installation, die über Swarm orchestriert ist, ganz einfach zu steuern. Und ich kann dann hier reihenweise meine Container reinschubsen und kann natürlich dann auch sagen, alles klar, ich möchte durch ein Docker-Compose-Up ein Docker-File, das vielleicht eine ganze Applikation beschreibt, starten. Und es werden automatisch, und das ist jetzt der spannende Punkt, über diesen Docker-Swarm-Manager auf der Gegenseite werden automatisch die dort verfügbaren Knoten alle genutzt nach einem Algorithmus, den eben Docker-Swarm definiert. Da gibt es unterschiedliche Algorithmen, ob hier der Knoten genommen werden soll mit der geringsten Auslastung, um dann ein neues Image drauf hochzuziehen oder Round-Robin oder was auch immer das entsprechende Verfahren sein soll. Also das ist was auch Docker-Swarm hier zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss mich da nicht drum kümmern, wie das dann verteilt wird. Das ist genau das, was ich von dem Orchestrator will. Jetzt ist natürlich dann die Frage, die als nächstes aufkommen würde, ich muss jetzt 2 Minuten überziehen, tut mir leid. Die nächste Frage wäre, wie kann ich sowas denn skalieren? Und da haben wir vorhin schon gesehen, es gibt diesen Docker-Compose-Scale-Befehl, über den ich sagen kann, alles klar, ich möchte jetzt ein bisschen weggehen von meiner initialen Architektur, wo ich meinetwegen einen Frontend und einen Backend hatte und ich möchte mehrere Backend-Services. Und dann sage ich einfach Docker-Compose-Scale-Backend-Service gleich 15, wenn ich 15 Container da haben möchte. Und dann wird es entsprechend hochskaliert. Das ist natürlich schon mal schön. Es fehlt aber was ganz Wichtiges dabei. Und das ist quasi der letzte Befehl, den ich jetzt unbedingt noch zeigen muss, weil sich sonst jeder hier berechtigterweise denkt, was soll das? Weil ich natürlich das, was ich bisher gemacht habe, war reines Skalieren von Containern. Aber was hilft es mir denn, wenn ich hunderte von Containern auf der gleichen Hardware ausführe? Was ich eigentlich brauche, ist ja vielleicht auch unter Lastspitzen mal mehr Hardware. Das heißt, ich müsste dynamisch Hardware dazuschalten. Das Schöne ist, dass wir ja, wenn man hier mal reinguckt, automatisch über die Azure Container Service nicht nur einen Agent bekommen habe, sondern ich habe ein Virtual Machine Scale Set bekommen. Und dieses Scale Set heißt Scale Set, weil sich darunter potenziell mehr als eine virtuelle Maschine verbergen. Das heißt, ich kann hier auch wieder Skript gesteuert sagen, ich möchte beispielsweise meine virtuellen Maschinen in einem Virtual Machine Scale Set hochskalieren auf vielleicht 5 oder vielleicht 10 oder vielleicht was weiß ich wie viele. Das heißt, ich habe hier zwei Parameter, die ich skalieren kann. Auf der einen Seite die Anzahl der Container für einen bestimmten Service, kann ich hoch und runter schrauben. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch im Backend natürlich über die Azure Command Line hier mit dem Befehl Azure ACS für Azure Container Services Scale habe ich die Möglichkeit, die darunter liegende Hardware hoch und runter zu ziehen. Und das Ganze ermöglicht es mir natürlich super flexibel zu sein. Weil ich jetzt ganz schön auf Lastspitzen reagieren kann. Ich kann sagen, alles klar, wenn eine Last kommt, was ist das Problem? Sind zu wenig Container da, aber ist meine Hardware vielleicht noch gar nicht ausgelastet oder ist meine Hardware am Limit und ich muss virtuelle Maschinen nachschieben? Und das Ganze lässt sich natürlich über die Orchestratoren auch wieder abfragen. Wie ist denn die Auslastung meiner einzelnen Container? Und über das Azure-Portal lässt sich abfragen, wie ist denn die Auslastung meiner einzelnen virtuellen Maschinen. Und mit der Kombination bin ich dann natürlich ziemlich stark, wenn es darum geht, hier eine skalierbare Anwendung aufzubauen. Auf die Frage gehe ich gerne nachher ein. Ich muss jetzt bloß Schluss machen, weil ich schon über der Zeit bin. Ich bin leider nicht ganz durchgekommen. Es tut mir echt leid. Nichtsdestotrotz, als allerletzte Folie, ich habe hier noch ein paar schöne Links zusammengepackt. Die den Azure Container Service beschreiben, die auch dieses ganze DevOps-Szenario, das auch Donovan Brown heute gezeigt hat, noch mal ein bisschen näher beschreiben. Ich bin auch auf jeden Fall noch jetzt die nächsten 1,5 Tage da. Da können wir uns gerne noch mal hinsetzen und diese Themen noch mal durchgehen. Vielleicht geht es ja dann außerhalb von dem Netzwerk. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier waren. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.